Kürze heißt Illusionswirklichkeit spirituelle Realität, also als gegenübereinander gestellte Paare. Ich möchte heute versuchen, euch einen kleinen Eindruck zu geben in die von der Philosophie des Krishna-Bewusstseins, die auf dem fruchtbaren Boden der Vedas gedeiht. Die Vedas sind sehr alte spirituelle Schriften. Man sagt, es sind revealed oder offenbarte Schriften. Das heißt, ihr Ursprung ist ein göttlicher. Den Vedas selber zufolge sind sie der Atem Gottes. Nicht von ihm getrennt, wie der Atem. Wir waren gestern auf dem Kurfürstendamm und gestern war es so, wir machen ja oft diese Art von Musik auf dem Kurfürstendamm. Gestern war es jedoch so, dass wir in den Zuhörern eine Art Rastlosigkeit sahen. Es war langer Samstag und die Geschäfte boten ihre heißen Waren halt länger da als sonst und so war auch länger als sonst diese hektische Einkaufsstimmung auf dem Kurfürstendamm da. Am Samstag kommt es so meistens so um 14 Uhr zum Erliegen und dann sind die Leute friedlicher und können sich auch hinsetzen zu uns und auch zuhören, was wir zu sagen haben. So in dieser etwas hektischen Stimmung sah ich mich vor die Aufgabe gestellt, die Zuhörer mit einer Art Schock zum Stehenbleiben zu bringen. Und so sagte ich, wussten Sie eigentlich alle, dass Sie träumen? Sie sind gar nicht wirklich auf dem Kuhfürstendamm. Das, was Sie hier sehen, die Gedächtniskirche, ist gar nicht so, wie Sie es sehen. Sie befinden sich in einem kollektiven Traum, den alle Materialisten gemeinsam haben. Und natürlich, das war interessant, auch für den Touristen. Und so blieben sie dann stehen. Heute Nachmittag kann ich das erklären, was ich damit sagte. Damals oder gestern konnte ich nur ein Beispiel geben, ein Beispiel aus der Garuda Purana. Das Beispiel lautet wie folgt. Es handelt von einem Mann, der durch den Biss einer Schlange in Koma gekommen ist und innerhalb dieses Komas, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, Albträume vielleicht, hatte und sich in diesen Albträumen allerlei Dinge einbildete, die nur auf einer bestimmten Ebene Wirklichkeit waren, nämlich der Ebene des Traumes oder der Einbildung. Darüber hinaus jedoch besteht für das, was ein komatöser Mensch sieht, keine Existenz. So, die Vedas sagen, dass unser Zustand, in dem wir Freunde sehen, Nationalitäten sehen, gesellschaftliche Gruppen, zu denen wir uns zugehörig fühlen, wie die Punks oder die Bankiers, dass das alles eine Art von Traumidentität ist. Man könnte diesen Traum jedoch als kollektiven Traum bezeichnen, weil viele Menschen darin übereinstimmen werden, dass die Gedächtniskirche eben so aussieht, wie sie da auch auf den Postkarten von Berlin zu sehen ist. Viele Menschen werden sagen, tja, das ist die Gedächtniskirche, ganz gleich zu welcher Gruppe sie sich zählen mögen. So, das sind natürlich kühne Aussagen und ich möchte das nicht in so einer poetischen, auf so einer poetischen Ebene einfach da lassen, sondern darüber gerne sprechen und würde sehr froh sein, wenn das Thema euer lebhaftes Interesse findet und ihr danach mit mir diskutiert, vielleicht mir weitergehende Fragen stellt dann, wenn ihr überzeugt seid, sogar gewaltige Veränderungen im Leben einberuft. Das würde meine Freude sein, wenn das so gelingt, diese Vorlesung. Seht, in den vedischen Schriften wird Philosophie nicht einfach nur als mentale Spekulation beiseite getan. Das ist nicht so wichtig, das brauchen wir nicht. Wir müssen lieber essen und schlafen, das ist das Essentielle in unserem Leben. Nein, der Ausdruck für Philosophie in Sanskrit ist Darshan. Darshan, das, was mir hilft, etwas zu sehen, was ich ohne Philosophie nicht sehen kann. Es ist also eine Art Augenhilfe, Sehhilfe, wie eine Brille. So wichtig. Gut. Um das spirituelle Thema zu beleuchten heute, möchte ich drei einzelne Abschnitte wählen, die ich nacheinander behandeln will. Zunächst einmal das Lebewesen und die Wahrnehmungskraft des Lebewesens. Mit anderen Worten, wie wahr ist das, was wir sehen? Das zweite Thema ist Krishna oder Gott, denn wir hier zumindest, wir alle, die wir hier sind im Augenblick, ob wir zu den Sympathisanten gehören oder zu den verschämten Zweiflern oder den ganz offenen Atheisten, befassen uns im Augenblick mit Krishna. Wir sind in einem Krishna-Tempel. Deswegen das zweite Thema Krishna. Das dritte Thema oder der dritte Abschnitt soll erkennen sein, erstmal erkennen per se an sich und dann erkennen von Krishna. Diese drei, mit Hilfe dieser drei Abschnitte möchte ich an das Thema Illusion und Realität herangehen. Sicherlich ein sehr kompliziertes Thema, aber ihr werdet erfreut sein daran, wie einfach ich es mache, durch schöne Geschichten. So, zunächst einmal wir als Lebewesen. Wir nehmen Dinge wahr durch fünf wahrnehmende Sinne. Eines ist das Auge, ein anderer Sinn ist der Gehörsinn, noch ein anderer der Geschmackssinn, noch ein anderer der Tastsinn und schließlich der Geruchssinn. Durch diese fünf wahrnehmende Sinne nehmen wir fünf Sinnesobjekte wahr. Es ist nicht so, dass wir durch das Auge Klang sehen. Es ist vielmehr so, dass wir Form durch das Auge sehen und Klang durch das Ohr hören. Und so gibt es für jeden einzelnen Sinn ein Sinnesobjekt. Die Sinnesobjekte, die Welt besteht im Grunde genommen für uns als Wahrnehmender nur aus Sinnen und aus Sinnesobjekten. Ich sehe zum Beispiel euch und denke, dieser junge Mann sieht sehr interessant aus, während... ich werde keinen benennen jetzt, ein bisschen frustriert aussieht im Leben. Jetzt guckt sich jeder um, wer ist gemeint. Ist ein Beispiel. Sinne nehmen etwas wahr, was sich ihnen als Objekt anbietet, und man entwickelt dazu natürlich eine Einstellung. Chanakya Pandit sprach davon, dass ein lustvoller Mensch, wenn er eine Frau sieht, sofort voller Lust diese Frau anschaut, während ein Asket die gleiche Frau sieht, aber nicht interessiert ist, in lustvoller Weise an ihr interessiert ist. So, Sinne und Sinnesobjekte sind also schon, wie wir sehen, relativ. Nicht jeder nimmt die gleiche Sache so war, wie es ist und genau, wie sie sich darstellen. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte euch an dieser Stelle einen Freund von mir vorstellen, den Sniper Sobo. Diejenigen von euch, die rückwärts lesen können und das entziffern, wissen, es heißt Homo Sapiens. Dieser Frosch ist in der Lage, drei Arten von Wahrnehmung zu machen. Er kann hell und dunkel erkennen, er kann die ungefähren Umrisse von Form sehen, aber nur die ungefähren Umrisse. Für ihn ist kein Unterschied zwischen einem Zaunfall und einem Professoren. Und er kann als letztes plötzliche Bewegungen identifizieren. So, wenn der Frosch in diesen Raum, in dem wir uns im Augenblick befinden, hineinkommen würde, würde er das, was wir sehen, völlig anders sehen, weil er einen Biofilter hat, nämlich seine Sinne, die einen großen Teil der Wirklichkeit einfach ausblenden, ausschalten. Diese Wirklichkeit verschwindet im Blackout für den Frosch. So geht es uns allen auch. Wir haben einen Biofilter. Unsere Augen können beispielsweise nur ein ganz begrenztes Farbspektrum wahrnehmen. Die ganzen Farben, die im Ultravioletten liegen, im Infraroten liegen, sind nicht wahrzunehmen für uns. Auch das, was wir hören können, sind nur Töne, die in einer ganz begrenzten Frequenz schwingen. Wir können vieles, was gehört wird, nicht hören. Zum Beispiel auch nicht die Radiosendung, die gerade in diesem Raum gespielt wird. Unsere Sinne sind nur eingeschaltet auf das, was ich jetzt gerade präsentieren kann und die ganzen ablenkenden Nebengeräusche. Und vielleicht, wenn wir ein bisschen sensibel sind, unser eigenen Pulsschlag. Das ist alles, was unser Gehörsinn wahrnimmt von der Wirklichkeit. Wir haben also alle einen Biofilter, gewisser Albert Hoffmann, manche wissen, wer es ist, hat herausgefunden, dass weil unsere Sinne nur ganz begrenzte Wahrnehmung wahrnehmen können, befinden wir uns in unserer eigenen kleinen Welt. Könnten unsere Ohren beispielsweise Ultrakurzwelle wahrnehmen, dann könnten wir jetzt den Sender Freies Albanien oder Versklavtes Albanien hören und würden, aber nein, das entgeht uns. Unsere Wirklichkeit ist mit anderen Worten nur eine ganz beschränkte Wirklichkeit. Es ist praktisch so wie wir sind praktisch wie ein Künstler, der einen Granitblock kriegt und der sich aus diesem Granitblock eine Form herausschlägt. Die Form eines Frosches vielleicht oder die Form eines Baumstammes oder was immer. So schälen sich unsere oder holen sich unsere Sinne aus der materiellen Energie, die uns umgibt, ein Wirklichkeitsbild heraus, was nicht besser und nicht schlechter ist als das Weltbild des Sniper Somos, des Frosches. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir bewegen uns auf einer Kruste praktisch der Realität, einer sehr dünnen Kruste. Manchmal verstehen wir das, dass es ganz andere Dinge gibt, ganz andere Musiken gibt, dass der Kosmos in Sphärenklingen klingt. Wenn das ein deutsches Wort ist. Wir wissen, dass ganz andere Dinge sich weit unserer Wahrnehmung befindet, zum Beispiel jenseits dieses Raumes, macht was viel Interessanteres sein als der Vortrag. Kann theoretisch möglich sein. Unsere Sinne können das aber nicht wahrnehmen. Manchmal hören wir von Geistwesen, Geistern, die nicht in grobstofflichen Körpern existieren, die ihr eigenes Leben führen. Unsere Sinne können sie meistens auch nicht wahrnehmen. Dazu kommt jedoch nur noch ein Filter, der viel, viel dichter ist als der Biofilter, nämlich der Psychofilter. Dieser Filter, den tragen die Berliner mit sich, ich darf ein bisschen Gesellschaftskritik äußern, es betrifft meistens nicht die Leute, die zum Sonntagsfest kommen, weil die sich mit spirituellen Dingen befassen. Der Psychofilter ist etwas, unter dem viele Berliner, die ich gesehen habe auf dem Kurfürstendamm, einfach fast zusammenbrechen. Der Psychofilter ist das, was wir an Erwartung, Hoffnung, privaten Neurosen Problemen mit uns herumtragen. Der Psychofilter bringt uns dazu, etwas, was nicht Tatsache ist, als Tatsache anzusehen. Ein gutes Beispiel möchte ich euch geben für Psychofilter, damit ihr es gut verstehen und akzeptieren könnt, denn wir brauchen das für das Folgende. Stellt euch vor, ihr macht Urlaub in Rumänien. Nicht einfach Rumänien, in Transsilvanien. Es ist ein Schloss, in dem ihr schläft, was für den Tourismus hergerichtet ist. Es gibt mehrere Zimmer und ihr habt eins in einem Quartier bezogen. Die Nacht ist recht dunkel, der Wind heult und es setzt ein sehr dünner Nieselregen ein. Plötzlich hört ihr etwas. Was war das? Habe ich etwa zu lange in meinem Roman von Bram Stoker gelesen? Graf Dracula. Nein, eine Weltliteratur. Ich bin doch über diese Dinge erhaben. Lass mich schnell mich auf die andere Seite drehen, da kann ich immer so schnell einschlafen. Plötzlich hört ihr, wie die Eingangstür knarrt. Ich lege mich dann lieber doch auf die andere Seite. Plötzlich hört ihr, wie die Dielen vor eurer Tür im Flure knarren. Als würde jemand mit einem katzenähnlichen, leichten Gang darüber schleichen. Jetzt fliegt eure Tür auf. Wieder ein Schrei. Plötzlich zwei Augen, die euch glühend wie glühende Eierkohle anstarren. Eure Halsschlagader verdickt sich und pocht und ihr spürt schon die ungeputzten Zähne von Graf Dracula da drin. Plötzlich macht das Licht an und eine gutmütige alte Schrulle. Eure Zimmerwirtin, die kommt aus Siebenbürgen, kann also Deutsch, sagt halt, lieber Herr, Sie verbringen hier eine sehr unruhige Nacht, Sie wecken noch die anderen Zimmergäste. Was? Ich wecke nicht die anderen Zimmergäste, es ist Dracula, der die anderen Zimmergäste, wie mich zum Beispiel auch, weckt. Dracula, das ist doch nur ein Volksmärchen, der ist ja nicht mal historisch belegt. Als jedenfalls derjenige, wie er in den Romanen dargestellt wird. Doch! Ich habe diesen Schrei gehört draußen. Ach, Sie sind von der Stadt, von Berlin wahrscheinlich. Das war einfach nur ein Schaf, was eine Fehlgeburt erlitten hat. Lieselotte hat zu früh geworfen. Und dann hörte ich es auf der Diele knarren. Es ist ein bisschen feucht, die Diele, und manchmal dann dehnen sich die Balken aus und dann knarrt es. Ja, dann hörte ich aber die Zimmertür sich öffnen. Ja, das war der Wind, das himmlische Kind. Unsere Türen brauchen halt neue Schlösser. Ja, und dann diese glühenden Augen. Ich habe mich nicht getäuscht. Das war die Katze, die am Fußende geschlafen hat und die sie wahrscheinlich durch ihr infantiles Geschrei aufgeweckt haben. Ihr merkt, wie praktisch in unserer Psyche entsprechend unserer Erwartungen, unserer Einstellung, die wir in diesem Moment haben, sich ein Realitätsfilm abspielt, der nicht identisch ist mit dem Faktischen, mit dem Tatsächlichen. So jeder Einzelne, so sagen die Vedas, befindet sich in einer Art kosmischen Dracula-Filme, das ist aber meine Formulierung. Wir alle, in unseren Köpfen spielt sich eine Wirklichkeit ab, die für uns nur Wirklichkeit ist. Man sieht das, wenn man auf dem Kurfürstendamm ist, da gehen einige dahin mit schwer zerfurchten Gesichtsausdrücken. Die müssen jetzt unbedingt den passenden Knopf zu ihrem Hemd finden. Das ist ein großer Anlass vor Sorge und ist jetzt wirklich das Allerwichtigste im ersten Augenblick. Eine Schönheitskönigin hastet im nächsten Augenblick dahin. Sie muss die entsprechende Farbe des Lipsticks finden, die sich genau zu ihren Augen, wenn sie lächelt, dazu passt. und nicht im Widerspruch steht zu der Farbe ihrer Augenbrauen. Das ist in diesem Augenblick Wirklichkeit und Realität für sie. Wir lachen hierüber. Können wir aber lachen über unsere Identifizierung, unsere kleine Welt mit unseren Hoffnungen und Ängsten und Erwartungen? Das ist weitaus schwierig, weil sich in unserem Herzen ein Knoten befindet. Hridaya Grantis heißt es im Sanskrit, der uns an eine bestimmte Illusion bindet. Nämlich das, was wir von uns selber halten, the one we think we are, derjenige, den wir glauben, wir wären, er. Und dann unsere ganze kleine Welt, in der wir stecken. Manchmal merkt man das, wenn man zum Beispiel in einem Tempel kommt oder wenn man eine Reise macht oder wenn man mit einem Menschen zusammengeht, der einen vielleicht auch ein bisschen fordert, dass diese Wirklichkeit, in der man sich so lange aufgehalten hat, als äußerst unbedeutende Illusion von einem gleitet, wie das Duschwasser die Seife von uns spült am Morgen. Das kann man doch oft verspüren. So, die Seele, die spirituelle Seele, ist in dem Körper des Lebewesens enthalten, also gegenwärtig, und entsprechend dieses falschen Egos, den ich als Knoten dargestellt habe, identifiziert sie sich mit einer bestimmten physischen Rolle, die in dem für ein Leben die einzige Wirklichkeit darstellt. In der Ishopanishad erklärt Srila Prabhupada diesen Psychofilter und Biofilter so: Das Lebewesen hat unvollkommene Sinne, aufgrund dessen lebt es in Fehlern. Sie nimmt Dinge wahr, die nicht so sind, wie sie das wahrnimmt. Wenn ihr könnt das nächste Mal eine Verwirklichung hiervon machen, wenn ihr einen Totalschaden macht oder einen Verkehrsunfall. 10 Augenzeugenberichte sehen es auf 10 unterschiedliche Art und Weise. Ja, das ist manchmal da. Oder diese Neigung, Fehler zu machen. Darf ich euch bitten, für 5 Minuten nicht auf eure Armbanduhr zu schauen und folgende Frage für euch zu beantworten. Wie sieht die 6 auf eurem Ziffernblatt aus? Ist es eine arabische 6? Das ist diese Ziffer, nicht arabisch. Ist es eine römische 6? Ist es nur ein Strich? Oder ist es überhaupt nicht präsent, weder als Strich? Bitte beantwortet das für euch. Wie sieht euch, ist etwas Lampalisches, aber manche haben keine Uhren, sehe ich. Die können ja an ihre Uhr zu Hause denken. Und wenn ihr vielleicht jetzt mal auf eure Uhr schaut und habt ihr, du hast gerade geschaut.
Ja, ich hatte auch richtig gedacht, ein Strich, und es war auch ein Strich.
Oh.
Ich musste erst mal überlegen.
Ja. Also da, schade, dass du dich nicht getäuscht hast, weil 75% der Leute täuschen sich. Also ich täusche mich immer. Auch jetzt noch, ich habe das ja schon so oft gemacht. Einfach weil mir das nicht so wichtig ist. Ich beschäftige mich damit nicht so. Das filter ich weg, weil es mir nicht so wichtig ist. So gibt es viele Dinge, mit denen ich täglich umgehe, die mir nicht wirklich wichtig sind. So, Fehler mache ich. Unvollkommene Sinne, die Neigung, Fehler zu machen, dann in Illusion zu sein und schließlich die Neigung zu betrügen. Ihr möchtet es denken, ich versuche ehrlich und aufrichtig zu sein. Warum kann man mich so einfach, das lasse ich nicht auf mich sitzen, so einfach als Betrüger bezeichnet zu sein. Mit der Neigung zu betrügen ist die Neigung gemeint, dass man Dinge anders darstellt, als sie in Wirklichkeit sind. Wenn wir beispielsweise einen Vorfall, in dem wir dabei gewesen sind, schildern, haben wir die Neigung, es immer zu unserem Besten auszulegen. Oder wenn wir jemanden treffen, wie geht's denn? Jut, sagt er, dabei geht's gar nicht gut. Die Neigung zu betrügen ist auch da, wenn wir über letztendliche Dinge etwas aussagen wollen. Dinge, die wir noch nicht verwirklicht und erkannt haben. So, das ist die Situation des bedingten Lebewesens. Ein jedes befindet sich entsprechend seiner Sinne und seiner Psyche in einer bestimmten Welt. Ob es nun eine Spinne ist, die in einer Welt aus S-Bahn-Dingen besteht, ob es nun ein Playboy ist, für den die Welt sich nur mit den Formen des weiblichen Körpers gestaltet, der also nur daran denkt, ob es nun der Geschäftsmann ist, der nur daran denkt, wie man Geld macht an etwas, oder ob es der Punk ist, der euch fragt, warum habt ihr euch das Haar denn nicht gefärbt, das sieht doch viel besser aus. Jeder lebt in seiner eigenen Illusionsrealität. Ich möchte diesen Punkt abschließen mit einer Geschichte, die ich ganz besonders der Stadt Berlin widmen möchte. Diese Geschichte handelt von Indra, dem Himmelskönig, der einst inmitten von wunderschönen Gespielinnen da saß und sich berauschte. In dem Augenblick kam sein spiritueller Meister Brihaspati vorbei und Indra, der so in seinem Rausch versunken war, fragte ihn mit leuchtenden Augen, mach doch mit bei uns. Brihaspati sagte, du Dummkopf, du Narr, ich glaube, ich kann dich nur von deiner Illusion befreien, indem ich dich verfluche, ein Leben als Schwein zu führen. Kronz, kronz. Nach einer gewissen Zeit kam ein Sendbote der himmlischen Planeten zu Indra und sagte, der jetzt ein Schwein war, mein lieber Indra, wir brauchen unseren König zurück, komm zurück zu uns. Was, sagte Indra, ich habe hier meine Freude. Wenn ich zu meinem Holiday Inn gehe, dann nehme ich einen Anlauf, springe meine Sule hinein. Und das ist mein Lustpark. Was Familienpflichten betrifft, habe ich gerade wieder 12 Kinder gekriegt, für die ich sorgen muss. Was Frauen betrifft, habe ich 13. Ich bin in keinster Weise geneigt, meine Freuden und meine Welt hier aufzugeben. Aber, sagte der Sendbote des Himmels, weißt du denn nicht, Schweine werden nur zum Schlachten gehalten von unzivilisierten Menschen. Ach, Schwamm drüber. Warum so negativ denken, immer an den Tod denken? So, das ist die Aufgabe anscheinend von Philosophie. Geh mir aus dem Sinn, ich werde hier genießen. So, der Sendbote sah schließlich nur noch das Argumentum ad baculum. Das ist ja, das brutale Argument. Und schlachtete systematisch mit seinem Beil die Familienmitglieder von König Indra, dem Schwein, ab. Bis schließlich Indra aufwachte von seiner Illusionswirklichkeit und sagte also, und zetern schrie, bitte bring mich zurück, lass mich zurück in die himmlischen Planeten. So, eigentlich sind wir alle in einer ähnlichen Situation. Wir sind spirituelle Seelen, Teile Gottes. Wir sind nicht einfach nur ein biophysischer Computer. Nein, wir benutzen diesen Computer, diesen Körper, um uns durch dieses Leben zu bugsieren, wobei wir erleben, wie er den Gesetzen der Natur sich beugen muss, indem er alt wird, krank wird und schließlich stirbt. Wir sind nicht dieses Vehikel, wir sind eine Seele, aber aufgrund dieser starken Illusion befindet sich jeder einzelne von uns in dieser Illusionsrealität, die er aufrechterhält durch die Kraft des falschen Egos. Das falsche Ego ist die feinste Bedeckung, die feinste materielle Bedeckung der ewigen spirituellen Seele, die ihm die Sicht raubt. Ungefähr so wie wenn man farbiges Glas aufsetzt, eine Sonnengläser sagt man, dann sieht die Welt in bestimmter Art und Weise aus. So sieht auch die Welt entsprechend unserer Identifizierung auf ganz bestimmte Art und Weise aus. Das geht jedem Einzelnen von uns, jeden Einzelnen, der auch hier sitzt und zu einem gewissen Teil sogar noch Leuten, die sich am Anfang in ihrem spirituellen Weg befinden. So, jetzt möchte ich zum zweiten Punkt kommen, zu Krishna. Krishna ist nicht so ein begrenztes Lebewesen, welches durch die eigenen Sinne begrenzt werden. Krishna ist einer von vielen, vielen Namen Gottes. Es wird ein sehr schönes Beispiel gegeben für Krishna in einem der Schriften. Im Tattvasandarbha habe ich es jetzt gefunden. Es wird das Beispiel von einem Juwel gegeben, einem Vaidurya-Juwel. Dieses Juwel kann man in die Sonne stellen und dann ein bisschen drehen und entsprechend des Winkels, in dem die Sonnenstrahlen einfallen, ergibt sich eine neue, bunte, schillernde Farbe. So hat auch Krishna viele einzelne Aspekte, in denen man ihn wahrnehmen kann. Krishna wird zunächst einmal wahrgenommen als das unpersönliche Brahman, die große Energie, in der wir alle leben, die Energie, die den Boden ausmacht, auf dem wir jetzt sitzen, die Energie, die unseren Körper ausmacht, in dem wir uns hier befinden, die Luft, das Wasser, was wir trinken, und letztendlich auch die spirituelle Energie, das Brahman. Ein weiterer Aspekt Krishnas ist der Paramatma. Paramatma ist die Überseele. Die Überseele befindet sich im Herzen eines jeden und begleitet uns, wie wir durch unser Dasein hindurchgehen. Die Überseele ist Gott im Herzen. Und ein dritter Aspekt Krishnas ist Bhagavan, die höchste Persönlichkeit, die einen transzendentalen Körper hat aus Ewigkeit, Wissen und Glückseligkeit. Das sind die drei Aspekte Krishnas, die man wahrnehmen kann, wenn man die Stufe des Krishna-Bewusstseins erlangt, die man aber auch wahrnehmen kann, wenn man sich irgendwo auf der Leiter der Gottesverwirklichung befindet. Von Krishna geht die gesamte materielle Welt aus, ähnlich so wie von der Sonne Sonnenstrahlen ausgehen. Und Krishna selber kann auch in der materiellen Welt erscheinen, wie er es zum Beispiel vor 5000 Jahren getan hat. Ich habe eine sehr schöne Geschichte von Krishna euch zu präsentieren, in der ihr ein wenig Krishnas Allmacht versteht, denn viele Leute, die Krishna zum ersten Mal sehen, also die ein Bild Krishnas wahrnehmen, wie da zum Beispiel, da oder auf den Altären, denen fällt es schwer zu glauben, dass das tatsächlich Gott sein soll, weil dieses Bild meistens eine begrenzte Person, also eine Form zeigt, die begrenzt ist in dem Raum. Einmal waren wir in Oberhausen gewesen und haben dort ein Programm in einer Yoga-Klasse, einem Yoga-Unterricht gegeben. Und der Yoga-Lehrer saß also neben Sri Vishnupad, der den Vortrag hielt. Und dann kam die Frage aus dem Raum: Hast du denn schon mal Krishna gesehen? Diese Frage richtete sich an Sri Vishnupad. So, Sri Vishnupad zeigte so hinter sich, wo ein Bild abgebildet war von Krishna. Und als die Leute das hörten, lachten sie, weil sie dachten, er hätte zu dem Yogalehrer gezeigt, der da saß. Und sie dachten also, der Yogalehrer sei Krishna. Und waren also sehr geschmeichelt, dass jemand ihren Yoga-Lehrer geehrt hatte. Das war ihr Missverständnis. Nun, die Idee, glaube ich, ist klar, die hier ist. Sie dachten, genauso wie Krishna eine begrenzte Person ist, oder so ist auch, genauso wie der Yoga-Lehrer eine begrenzte Person ist, ist auch Krishna eine begrenzte Person. Und deswegen sind wir alle Krishna in gewisser Weise. So, das ist jedoch nicht die Tatsache. Krishna erscheint in einer menschenähnlichen Form, er ist aber trotzdem die unbegrenzte Persönlichkeit Gottes, für die es gar keine Grenzen gibt. Krishna ist nicht, wie wir zum Beispiel, durch Raum und Zeit begrenzt. Wir sind hier in diesem Zimmer und nicht gleichzeitig im Tempodrom oder in der U-Bahn. Unsere Form ist hier zu diesem Zeitpunkt und zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht in der U-Bahn. Krishna jedoch ist überall gleichzeitig gegenwärtig. Es gibt ein sehr schönes Lila, aus dem Krishnas wunderbare Natur ersichtlich wird. Und zwar, als er seiner Mutter Yashoda sich in den Mund schauen ließ von ihr. Eins kamen die Kuhhirtenjungen zu Mutter Yashoda und sagten, Krishna hat Schlamm gegessen. So, Mutter Yashoda sagte, wirklich, dann mach doch mal deinen Mund auf. Ach, stimmt gar nicht, sagte Krishna, die haben hier alle nur eine Verschwörung gegen mich ins Leben gerufen. Ja, ja, mach mal den Mund auf. Woraufhin Krishna seine Mutter verblüffte. Er machte den Mund auf und siehe da, in dem Mund sah Mutter Yashoda nicht nur ein bisschen Erde, sondern das ganze Universum, den Erdplaneten und sich auf der Erde, wie sie in Krishnas Mund schaute. Und in dem Mund sah sie wieder das ganze Universum und wieder sich selber, wie sie in Krishnas Mund schaute, und in dem Mund sah sie wieder und so weiter und so fort. Auf diese Weise zeigte Krishna, wie er nicht eine Person ist, die begrenzt ist durch Raum und Zeit. Schaut bitte mal, wenn dieses Glas, das habe ich schon mal in Berlin gesagt, dieses Glas, das steht hier in diesem Raum, würdet ihr nicht sehr erstaunt sein, wenn ihr den Raum plötzlich mit euch allen in dem Glas wieder sieht? Ihr würdet fürbass erstaunt sein. Ihr würdet sagen, oh, hat mir vielleicht jemand ein bisschen Haschisch runtergerührt? Oder bin ich zu lange aufgeblieben und habe nicht genug geschlafen? Ihr würdet euch wahrscheinlich gleich schlafen legen. Weil das geht nicht. Wenn der Glas im Raum ist, dann ist der Raum nicht im Glas. Basta. So, Krishna war im Universum erschienen, doch das Universum war in ihm sichtbar. Das heißt, er ist nicht von Raum und Zeit begrenzt. Man könnte viel sprechen über Krishna. Man könnte viel erklären. Es ist ein wunderbares Thema. Man kann sein ganzes Leben damit verbringen, mehr und mehr über Krishna kennenzulernen. Doch an dieser Stelle möchte ich hier enden und zum letzten Punkt kommen. Vielleicht kann mir jemand eine Bhagavad Gita geben, die da ist. Der letzte Punkt ist, wie kann man Krishna erkennen? Krishna erkennen durch die Sinne, das ist sehr schwierig. Wenn du zum Beispiel sagst, zeig mir Krishna, das ist eine sehr irrationale Forderung, denn unsere Sinne sind zu begrenzt. Wir können ja nicht mal die Objekte in dieser Welt richtig sehen. Wir sind ja, wie ich schon sagte, durch unseren Biofilter arch begrenzt. Einmal kam ein Reporter zu meinem Spiritual Meister Srila Prabhupada und sagte, zeig mir Krishna, dann glaube ich an ihn. So, Prabhupada sagte daraufhin, ja, das ist kein Problem. So, der Reporter setzte sich auf den Stuhl, zog den Schlips an und hielt sich am Stuhl fest. Es kann losgehen, ich bin bereit. Bist du wirklich bereit? Fragte Srila Prabhupada. Ja, total. Bitte zeig mir Krishna. Ja, sagte Srila Prabhupada, du musst ja erstmal so werden wie die hier. Und dann zeig dir auf die Gottgeweihten. Dann kannst du Krishna sehen. Ich glaube, der Punkt ist klar. Wenn wir spirituelle Dinge erkennen wollen, die sich jenseits der Reichweite der Sinne befinden, wie ich es eben dargestellt habe, indem ich über Krishna sprach, dann können wir nicht erwarten, mit diesen Sinnen diese spirituellen Dinge zu sehen. Dann müssen wir uns zunächst einmal qualifizieren. Da müssen wir eine spirituelle Sicht annehmen. Entwickeln besser. Im 13. Kapitel der Bhagavad Gita gibt Krishna ein paar Anhaltspunkte, was nötig ist, um eine spirituelle Sicht zu entwickeln. Und ihr könnt euch hier mal dran messen. Die erste Eigenschaft, die hier erklärt wird, ist Amanidvam, frei von falschen Ego. Zweite Eigenschaft ist frei sein von Stolz, Gewaltlosigkeit. Es ist nicht möglich, spirituelle Erkenntnisse zu machen, wenn man seinen Bauch zu dem Massengrab von Tieren macht. Also, ich spreche hier über das Fleischessen. Duldsamkeit, Einfachheit. Statt das Leben zu verkomplizieren mit so vielen Dingen, von denen man sich dann sogar noch abhängig macht, sollte man einfach leben. Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters. Sauberkeit, Unerschütterlichkeit, Selbstbeherrschung, Entsagung der Objekte der Sinnenbefriedigung, frei sein von falschem Ego, das Erkennen des Übels von Geburt, Tod, Alter und Krankheit. Man sollte nachdenklich sein und sagen, ich bin geboren worden, ich werde zwischendurch krank und alt und sterbe dann, das ist ein Übel für die spirituelle Seele. Loslösung, das sagt man heute in unserer Zeit, man sagt loslassen dazu. Freiheit von der Verstrickung mit Kindern, Frau, Heim und so weiter. Ein Häuschen mit Garten. Gleichmut inmitten erfreulicher und unerfreulicher Ereignisse. Ja, man sollte nicht so sehr erschüttert werden, wenn mal was nicht nach Plan abläuft und man geprellt wird oder geschmäht wird. Beständige und unverfälschte Hingabe zu mir, zu Krishna, das Streben, sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen, Loslösung von der allgemeinen Masse der Menschen, Erkenntnis der Wichtigkeit der Selbstverwirklichung und die philosophische Suche nach der absoluten Wahrheit. All dies erkläre ich hiermit für Wissen und alles andere, was es sonst noch geben mag, ist Unwissenheit. Nicht viel übrig. Wissen warum? Warum ist das Wissen? Im spirituellen Wissen würde man nicht sagen, zu wissen, wie viel Schnürsenkel es, also braune Schnürsenkel es in der Stadt Berlin gibt, dass das wichtiges Wissen ist. Wissen ist das Wissen, was einem hilft, sich zu befreien vom materiellen Dasein. Denn die Situation der bedingten Seele in der materiellen Welt ist eine des Gefangenseins. In einem Gefängnis ist es nicht Wissen, wenn man weiß, aus welchem Stein die Mauern bestehen oder wenn man weiß, wie man durchs Klo das Gefängnistelefon benutzen kann. In einem Gefängnis, das gibt es, man kann so ins Klo hineinsprechen und dann kann es andere so hören. Eklig eigentlich. Das, worum es geht im Gefängnis, ist, dass man frei von den Gitterstäben wird. So ist auch das Wissen, um das es in der materiellen Welt geht, Wissen, welches uns hilft, aus dem materiellen Dasein frei zu werden und auch frei zu werden von unseren eigenen Bedingtheiten, unserem Bio- und unserem Psychofilter. So, eine einfache Möglichkeit, sein spirituelles Wissen zu kultivieren und diese Eigenschaft wie Freiheit von Stolz, Gewaltlosigkeit, Duldsamkeit nach und nach zu entwickeln, ist, dass man den einfachen Vorgang der Mantra-Meditation anwendet, dass man den Hare Krishna Maha-Mantra chantet, ohne abgelenkt zu sein und ohne unaufmerksam dabei zu sein. Durch das Chanten stellt man sich mehr und mehr ein auf die spirituelle Welt, die einem dann in ihrer ganzen Fülle offenbart ist. Wir müssen also einen spirituellen Vorgang wählen, um zum spirituellen Wissen zu kommen, sonst ist es nicht möglich, praktisch unser materielles Dasein einigermaßen sinnvoll zu gestalten. Der Sinn des materiellen Daseins ist es, frei zu werden von Illusionen. So, ich möchte hier zum Ende kommen. Auch weil die Zuhörerschaft so unruhig immer ist, nicht, Gorbani? Habt ihr dazu irgendwelche Fragen?
Ja, zu diesem Thema Begrenzung der materiellen Sinne. Es gibt doch Leute, die haben, wie man so Prüfung sagt, das zweite Gesicht, also sie sind hellsichtig, können diese mehrere Dinge wahrnehmen, sehen höhere oder niedere Geistwesen, die tatsächlich anwesend sind. Mhm. Sind das nun Ausnahmen, die die Regel bestätigen, oder wie soll ich das sagen, besondere Qualitäten, oder sind das anlagemäßig von eurer Sicht, aus griechischer Sicht, ist das anlagemäßig in jedem menschlichen Lebewesen vorhanden?
Diese visionären Fähigkeiten?
Ja.
Oh ja, sicherlich, die hat jeder. Wir haben unglaubliche Fähigkeiten, noch mehr als Visionäre. Wir haben die Fähigkeit, inspiriert zu werden, eine göttliche Inspiration zu empfinden, zu wahrzunehmen. Wir haben uns nur im Augenblick so begrenzt auf eine bestimmte Art des Lebens. Es ist so, als wenn wir uns nur mit dem Fahrrad fortbewegen. Dann können wir uns nur in einer bestimmten Geschwindigkeit fortbewegen, wir können nur auf eine bestimmte Art und Weise, wir sind begrenzt durchs Fahrrad, nicht? So im materiellen Leben sagt jemand, euch sehen nur durch die Augen, ich höre nur durch die Ohren. Wenn man seine spirituellen Fähigkeiten in Gang setzt, in klassischen Yoga-Fahrt, ist man am Ende in der Lage, die Gedanken anderer zu lesen. Die liegen offen vor einem wie ein Buch. Man kann sich auch durch den klassischen Yoga-Pfad aus dem Körper bewegen und auf Wunsch überall hinreisen. Selbst zu Helmut Kohl. Man kann, wenn man will, man kann sich alles schaffen, was man will. Srila Prabhupada erzählt von seinem Lehrer, also nicht jetzt spirituellen Lehrer, sondern einfach nur so ein Schullehrer, der hatte diese mystischen Fähigkeiten. Einmal hatte er Prabhupada gesagt, was würdest du jetzt am liebsten essen? Und zu dem Zeitpunkt war Srila Prabhupada noch ein kleines Kind und sagte, ich möchte am liebsten Granatäpfel aus Kabul. Dann sagte der Lehrer, geh in den Schlafraum. Und da fand tatsächlich Srila Prabhupada Granatäpfel aus Kabul. Das ist eine bestimmte mystische Fähigkeit, die jeder von uns hat. Aber es sollte nicht darum gehen, diese Dinge zu entwickeln. Das ist nicht wirklich das Ziel des Lebens, weil das ja noch materielle Fähigkeiten sind. Die bewahren dich noch in der materiellen Welt. Es gab mal einen Yogi, der vor 20 Jahren vom Dorf entfernt diese Übung des mystischen Yogas machte und nach 20 Jahren zurückkam, um eine eindringliche Schau seiner Fähigkeiten zu geben. Er ging über Wasser. Das ganze Dorf war versammelt und klatschte Beifall, als er über den Fluss sicher gekommen war, ohne auch nur einmal einzusinken. So, nur der alte Fährmann klatschte kein Beifall. Er sagte ihm, du, was du gelernt hast, ist nur 20 Paisa wert. 20 Paisa ist jetzt ungefähr 5 Pfennig oder so. Warum, sagte der Yogi, ich bin nicht eingesunken? Das ist doch nicht... Da sagte der Fährmann, für 20 Paisa kann ich dich über den Fluss gerudert haben. Ohne Problem. Auch ohne Einsinken. Mein Kahn ist sicherlich seetüchtig. Was du tun solltest, ist das zu tun, was du nicht auf einer Reise vom niedersten bis zum höchsten Planeten im Universum erlangen kannst, nämlich deine ursprüngliche ewige Beziehung zu Krishna wiederherzustellen, Krishna bewusst zu werden und zu ihm zurückgehen. Heutzutage, ich bin eingeladen worden am Frankfurter Flughafen, wo sich die ganze Schickeria der Esoterier trifft. Da, wie heißt die, Chris Komm und Erich von Däniken, und es geht dann natürlich über Channeling, die neueste Craze des Materialisten, wo man also Kontakt mit Außerirdischen aufnimmt. Und dann sagen einem die Außerirdischen meistens irgendwelche Plattheiten, philosophische Plattheiten. Also wenn ihr euch die Messages mal anschaut, das ist auf einem Niveau, da ist man nochmal, ich möchte es nicht zu stark polemisieren, aber es ist tatsächlich nichts Bedeutendes. So viele Leute, die sind, weil ihnen das materielle Leben einfach so fad und eigentlich schon durchgekaut vorkommt. Sie haben das alles schon erlebt, diese Wiederholungen, die sich als Neuigkeiten präsentieren, nicht? Dass sie mit solchen außersinnlichen Dingen gerne Kontakt aufnehmen und gerne begeistert sind davon. Aber das ist nichts Besonderes. Wir Heutigen haben das zwar total verlernt, wir sind in der ersten Klasse stehen geblieben, was unsere Fähigkeiten betrifft. Wir sind Sitzenbleiber. Aber das ist nicht unbedingt das Ziel des Lebens. Genauso wenig, wie es nicht das Ziel des Lebens ist, Bodybuilding zu treiben, dass man gewaltige Muskeln kriegt, die man jetzt vielleicht noch nicht auf seinen mageren Oberärmchen hat. So, spirituelles Leben ist davon einer ganz anderen Dimension. Es geht da nicht mehr um materielle Fähigkeiten, auch nicht die feinstofflichen, sondern es geht darum, zurück in die spirituelle Welt zu kommen. Stell dir mal dieses Wunder vor, wenn du völlig im Gottesbewusstsein verankert bist, gehst du in die spirituelle Welt zurück mit einer Geschwindigkeit, die als ein Augenblick bezeichnet wirst. So schnell verlässt du diese materielle Manifestation. Ist doch wunderbar. Und gehst zu Gott. Die spirituelle Welt wird beschrieben als ein Ort, wo es weder Alter noch Krankheit noch Tod gibt, wo jeder Schritt ein Tanz ist, jetzt mal in unserer Sprache gesprochen, und wo man ständig in einem wunderschönen Rasa einen Austausch mit Krishna lebt. Wer dorthin geht, braucht nicht wieder Geburt zu nehmen in dieser materiellen Welt, wo das Samsara, der Kreislauf von Geburt und Toten, ein Faktum ist, sondern bleibt dort ewiglich in seiner natürlichen Identität, nicht Identifizierung, seiner natürlichen Identität in Krishnas Dienst beschäftigt. Ist nicht so schön, wenn man davon hört, von so einem Ort, und dass man da hingehen kann, sollte doch jeder Interesse haben. Stellt euch uns mal so vor, wir sind alles hier Gefängnisinsassen, jeder in seinem privaten Gefängnis, seiner eigenen Käseglocke, seiner Bedingtheit. Und hier ist so eine Botschaft, klingt ja fast christlich, so ein Wissen, was durch die Jahrtausende heruntergereicht worden ist, was präzise den Weg angibt, der aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt führt. Man sollte doch sofort enthusiastisch sein, durch die Möglichkeit zurückgehen zu können. Man sollte sich berühren lassen dadurch und nicht fälschlich angehaftet sein an seine, ich hätte jetzt fast gesagt, sein Trog, also sein Indra-Dasein. Habt ihr noch irgendwelche Fragen hierzu? Du hast eine, ja.
Und zwar, du hast vorhin von der, also die Beschränkung unserer Sinne, die ganzen Filter gesprochen. Jetzt gibt es viele Gruppen, die sagen, Ich kann nur das annehmen, was in meinem eigenen Erfahrungsbereich liegt oder was meine sogenannte innere Stimme mir offenbart. Sprich, sie verwechseln den Geist mit dem eigenen Selbst.
Mhm.
Wie kann ich denen das klar machen, dass ich eigentlich im Kreis drehe, wenn sie eigentlich nur auf das hören, was ihnen der Geist offenbart und eigentlich die Seele sogar auch ablehnen?
Was sie im Denken ablehnen, ja.
Weil das ist ja ein Grundproblem, dass die meisten Menschen dann überhaupt keine Autorität annehmen
wollen. Ja, viele Menschen, das stimmt, die sind in diesem Kreis gefangen. Die Frage wiederholen. Viele Leute heutzutage sagen, ich kann nur das annehmen, was in meinem Erfahrungskreis ist, was meine innere Stimme mir sagt, und sind nicht geneigt, eine spirituelle Autorität anzunehmen, die sie aus diesem Kreis ihrer eigenen Begrenztheit, ihres eigenen Denkens herausnehmen. Es stimmt, das ist ein Problem. Wir alle haben gehört, ich glaube in diesem Kreis jeder, dass es so etwas gibt wie eine innere Stimme, die auch uns vielleicht schon vor Gefahren bewahrt hat. Manchmal kommt es vor, dass man hört, in sich hört, jetzt tu das. Oder manche Leute haben die Erfahrung gemacht, lass dich nicht mit diesen Leuten ein, die scheuen davor zurück. Es hat sich immer als richtig wahrgenommen. Besonders Bergsteiger, die noch immer leben, kennen diese innere Stimme, die ihnen sagt, also das ist jetzt eine Schneewächte, also Schneebrücke, geh nicht darüber, sonst rauschst du in den Abgrund herein. Ich glaube, jeder von euch kennt so etwas wie eine gesunde Intuition. Ist es nicht so, Rainer? Dass einem auch manchmal wirklich weitergeholfen hat. So, diese Stimme, das ist ein spirituelles Phänomen. Diese Inspiration oder Intuition kann man sich tatsächlich nicht auf materialistische Art und Weise erklären. Ist etwas, was etwas Besonderes ist. Wie konnte zum Beispiel Mozart plötzlich mit 3 Jahren eine gewaltige Sinfonie schreiben? Das war nicht ein bisschen Chemie, was da eine chemische Reaktion, diese Sinfonie. Das war, da ging es um Emotion und um das visionäre Sehen eines Themas, was man verfolgt und ausschmückt und so weiter und so fort. Das ist also schon ein Phänomen, das Phänomen der Inspiration. Nun, viele Leute, die zum spirituellen Leben kommen, sagen wir einmal, richten sich völlig nach ihrer inneren Stimme, nach dem, was ihnen innerlich so einfällt zu dem Thema. Und manchmal sagen und sind auf diese Weise zum Teil begrenzt. Denn, das ist jetzt wichtig, die Inspiration kommt meistens entsprechend unseres Karmas und entsprechend unserer eigenen Wünsche. Mit anderen Worten, du siehst und hörst das, was du sehen und hören willst. Ein Musiker hört andere Dinge als ein Geschäftsmann. Die Überseele gibt also jedem entsprechend der Art und Weise, wie er sich befasst mit spirituellem Leben, eine bestimmte Inspiration. Wenn wir jetzt unseren eigenen Kreis, den Kreis unserer Wünsche durchbrechen wollen, dann müssen wir dazu spirituelles Wissen annehmen. Ich zum Beispiel wollte immer eins werden mit der Energie, als ich im weltlichen Leben ein weltliches Leben führte und über östliches Wissen hörte, dachte ich mir, das Schönste ist, in das Meer der Glückseligkeit einzutauchen, wie ein Seesoldat, der sich wünscht, in ein Meer aus Rum einzutauchen und dann einfach glucksend und fröhlich sein Leben zu führen. So habe ich mir das so vorgestellt. Ich war ja noch sehr jung damals. Jetzt aber, wo ich mehr weiß über Krishna, möchte ich gar nicht mehr ins Brahman eingehen, sondern zu Krishna zurückgehen. Und ich merke, wie entsprechend mal, und man kann sehen, also das ist ja nicht nur eine subjektive Erfahrung, wie jemand, der also entsprechend des spirituellen Wissens sich etwas wünscht, auch tatsächlich da Offenbarung kriegt. So, wenn wir die innere Stimme oder Gott im Herzen tatsächlich zum vollen Aufblühen kriegen will, müssen wir ein bisschen Wissen haben. Und dieses Wissen, wie gesagt, können wir nur erlangen, wenn wir uns bemühen, unsere Sinne zu kontrollieren. Wenn seine Sinne nicht kontrolliert und einfach ein Sklave seines Geschlechtstriebs bleibt und ein Sklave seiner Zunge und ein Sklave seiner Augen, wird niemals in der Lage sein, echtes Wissen zu kultivieren. Sein Wissen wird immer gestört sein durch materielle Wünsche. Er wird immer entgegen dessen, was er verwirklicht hat, handeln. Er wird ein Schizophrener sein, der weder Halt im materiellen noch im spirituellen Leben hat. Das ist sehr wichtig. Viele Leute, die sich mit dem Krishna-Bewusstsein oder mit dem spirituellen Leben befassen, verstehen dieses Detail nicht. Man kann nur spirituelle Erfahrungen machen im ungestörten Bewusstsein, wo nicht materielle Eindrücke sich tummeln, wo unsere Sinneskanäle nicht voll sind mit Form, mit Klang, materieller Geschmack und so weiter und so fort. Die Sinne zu kontrollieren und Wissen zu entwickeln, das ist wichtig, denn Wissen kann nur im geläuterten Bewusstsein entstehen. So, um es zusammenzufassen, du musst diesen Leuten klar machen, dass sie von Krishna das kriegen, von ihrer inneren Stimme das kriegen, was sie sich wünschen, doch es gibt kindische Wünsche und weiter erwachsene oder reifere Wünsche, denen man nachgeht. Viele Leute sagen dann, ich lese keine Bücher. Die absolute Wahrheit ist nicht in Büchern. Die absolute Wahrheit ist überall. Wieso soll sie dann nicht in Büchern sein? Seht mal, wenn wir hier Buchstaben sehen, ist das ja nicht, dass Wissen einfach aus Buchstaben besteht. Genauso wie wenn ihr auf euer Ziffernblatt aus Plastik und Metall schaut, seht ihr etwas dadurch hindurch, was sich nicht im Ziffernblatt festhalten lässt, nämlich die unvorstellbare feinstoffliche Zeit. Genauso ist Wissen nicht auf ein Buch beschränkt. Die Sätze können uns jedoch helfen, durch sie hindurch das spirituelle Wissen zu erkennen. Nicht so sollten die, würde ich diesen Leuten einfach sagen, erweitere doch mal deinen Gesichtskreis, sodass du nicht immer nur das in dem bestätigt wird, was du willst. Diese Leute wollen die innere Stimme zu einer Art Yes-Man machen, wie Elvis Presley. Elvis Presley war so ein psychisches Wrack, dass er nur existieren konnte mit 5 Yes-Men um sich herum. Einmal wollte er seiner Tochter Pamela, fragte ihn, wie sieht denn Schnee aus, Daddy? Ja, mein Töchterchen, das werden wir jetzt gleich haben. Ich fliege mit dir zu den Rocky Mountains. Stimmt's? Dann sahen seine 5 Yes-Men um ihn herum. Ja, Elvis, tolle Idee. Yes, yes. Dafür wurden die bezahlt, dass sie für all seine Launen einfach nur Yes sagten. So, viele Leute wollen einfach das in ihrem Leben beschränkt sein, sich immer nur keine Herausforderungen stellen, einfach nur immer das finden, was bestätigt ist. Ich habe schon oft Vorträge gehalten, wo Leute mir dann sagten, du hast mich gar nicht bestätigt. Das war nicht gut. Aber so kann man nicht lernen. So bleibt man in seinem Kreis. Ja, sind hierzu noch andere Punkte? Eines, ich möchte euch zu etwas einladen. Ihr seid ein sehr, wie immer, wenn man in Berlin ist, ist man immer sehr froh. Es ist ein sehr, ja, eigentlich ein sehr liebenswertes und auch sehr buntes Publikum. Das fällt also in Berlin immer sehr positiv auf. Wir wollen einen Film drehen, was wir zunächst einmal in dieses
in diesem Film, in diese Radio- Fernsehsendung, okay, also es ist ein Channel, wie sagt man, Kabelfernsehen, nicht? Was wir im Kabelfernsehen veröffentlichen wollen, aber später dann zu horrenden Superpreisen an das ARD verkaufen wollen, dass wir einen neuen Tempel bauen können. Also es soll ein durchaus interessanter Film werden. Wir wollen eine Filmaufnahme davon praktizieren, und zwar von einem richtig schön besuchten Sonntagsfest. Lauter soll ich sein? Wir wollen eine Filmaufnahme machen mit euch allen. Ihr könnt dann auch eure Familienmitglieder grüßen im Fernsehen, wie es immer so gemacht wird. Und zwar wollen wir Sonntag drehen, stimmt es? Das hatten wir jetzt noch nicht besprochen. Wir dachten, nächsten Sonntag um 16 Uhr zu drehen, dann könnt ihr in euren ausgefallensten Kleidungsstücken kommen, wenn ihr Wert drauf legt. Und das ist jetzt nur als Spaß. Das braucht ja nun wirklich nicht zu sein. Und wir können so auf diese Art und Weise ein schön buntes Sonntagsfest einfach im Fernsehen haben. Nächsten Sonntag, es bringt immer Spaß im Fernsehen zu sein. Wir wollen ja auch einzelne Gäste interviewen. Die können so richtig im Berlinerisch, so mit Icke und Knicke und Licke und Zicke und so weiter sprechen mit diesen Sachen, und seid herzlich willkommen. Und Mittwoch wollen wir ein ganz unkompliziertes, etwas stilleres Fest haben. Einfach eine Bhagavad Gita Vorlesung. Ich hatte heute nur einen Vers aus der Bhagavad Gita vorgelesen, diesem Handbuch für spirituelles Leben. Ihr könnt dann gerne kommen. Wir fangen um 19 Uhr an mit ein bisschen Musik, so wie wir es eben gemacht haben, und dann halt der Bhagavad Gita Lesung. Wäre sehr schön, denn dann sieht man sich vielleicht nochmal ein zweites Mal. Ich bin leider so selten in Berlin, und so können wir dann vielleicht noch mehr miteinander sprechen oder noch mehr Punkte überlegen. Gut. Oh, noch ein Yoga-Seminar.
Am Wochenende des 21. bis 23. Das ist ausgehandelt. Das kostet Freunde des Krishna-Bewusstseins 100
Mal. Boah, so viel.
Und dir, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, Leute, 200 Mal.
Oh ja.
Aber es kommt dem Tempel so gut, ja.
Ja.
So, der Yoga-Lehrer will nichts verändern.
Ich sag's nochmal für die, die draußen nicht mithören konnten. Wir haben ein Yoga-Seminar. Wie kriege ich den gesundesten Körper, der sicher durch diese ungesunde Zeit läuft? Ist mit einem diplomierten Yoga-Lehrer und wird harter Yoga sein. Also der klassische Yoga-Pfad, der mit den Körperübungen besteht, ist ein sehr guter Yoga-Lehrer, das weiß ich. Nicht Absud Yoga, so ein Yoga-Sud zusammenbraut, sondern schon traditionell, und ihr könnt die näheren Informationen an der Tür sehen, auch den genauen Zeitpunkt, das ist hier noch nicht ganz sicher, aber das ist auf der Tür abgebildet. Gut, dann würde ich sagen, haben wir ein gesundes Ende gekriegt. Wir brauchen noch 10 Minuten für unser Festmahl, aber die werden wir schon gut umkriegen. Wir wollen nämlich noch ein bisschen Kirtan machen, ein bisschen von dieser schönen Musik. Ihr könnt auch gerne mitsingen, den Hare Krishna Maha Mantra. Es ist schön für die, es bringt sehr viel Spaß, das zu singen.